Welcome to A Couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite. Future's here, cozy, clear, shining bright.
Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend. Bei uns ist es der 8. April. Wer hätte es gedacht, wir nehmen ja im Wochenrhythmus auf, das heißt eine Woche später als letzte Woche. Und wir haben 20.32 Uhr und hoffen, dass ihr euch, ich glaube, die meisten hören morgens ihren Podcast, also gemütlich in eurem Bus oder Auto oder was auch immer ihr habt, euch in den Sessel setzt und gemütlich zur Arbeit rollt, während ihr unseren Podcast und unseren Stimmen lauscht. Weil wir haben nämlich für euch einiges mitgebracht. Wir haben einmal GitHub mit Copilot, das heißt Microsoft hat ein bisschen was auf die Bühne gebracht. Wer richtig ausrastet im Moment ist Google, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Midjourney hat ein neues Update gemacht. Shopify, deutsches Unternehmen, bringt AI first. Also die sagen AI über allem. Ja, gehen wir nachher aber auch nochmal genauer drauf ein. OpenAI überlegt, ein Startup zu kaufen, dem er so ein bisschen selber involviert ist. Alles aber später, Amazon noch mit einem Shop-Agent und vieles mehr. Heute ist wieder einiges dabei und das, wo wir schon gestrichen haben. Und wir hoffen, dass wir uns nicht zu sehr verrennen und freuen uns riesig, dass ihr dabei seid.
Ja, mein erstmal Hallo an die Zuhörer. Mein erster Impuls, wo ich die Folge heute vorbereitet habe, war ja so zu sagen, diesmal ist nicht so viel. Aber dann sind es irgendwie doch wieder 8, 9 Themen geworden und teilweise auch wirklich hochkarätig. Also wir haben einiges zu besprechen.
Ja, und vor allem bei den Themen, die wir mitgebracht haben, da werden einige Themen bei sein, weiß nicht, Thema Google, da werden wir länger drüber reden, so wie ich uns kenne.
Aber wer weiß. Bei Google primär wegen dir heute, glaube ich.
Ja, könnte passieren. Aber ich würde sagen, wir starten mit einem leichten Thema vorweg und starten als allererstens mit dem Copilot Agent Mode. Der jetzt ja auch den Support für Non-Open-AI-Modelle veröffentlicht hat.
Genau, also erstmal den Agent-Mode, den haben die jetzt neu hinzugefügt. Vorher gab es nun Edit-Mode, da konntest du quasi in deinem Visual Studio mit GitHub Copilot coden und dann konntest du Code markieren und sagen, editier hier was hin, editier da was hin oder du konntest sagen, mach hier eine Funktion hin. Aber wie bei Cursor, dass du einen Chat hast und sagst, programmiere dies und das, das ist jetzt erst möglich mit dem GitHub Copilot Agent Mode. Da haben die quasi das, was Cursor macht, quasi kopiert. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass jetzt andere Modelle als OpenAIs Modelle auch noch verfügbar sind im GitHub Copilot. Und zwar Modelle von Anthropic und von Google. Zusätzlich auch noch über OpenRouter fast jedes Modell, was es auf dieser Welt gibt. Kannst du da auch noch einbinden.
Was übrigens an der Stelle auch ein Vorteil gegenüber von Cursor ist. Cursor gibt ja letzten Endes so ein bisschen vor, in Anführungsstrichen vor, welche Modelle man nutzen kann. Und du hattest jetzt bei Copilot ja die Option, über OpenRouter zu nutzen, was du willst. Keine Ahnung, O1 Pro mit $600 für 1 Million Output-Tokens. Also für den, bei dem die Tasche ein bisschen lockerer sitzt, die Variante gäbe es jetzt. Wobei wir beide ja auch nach wie vor sagen, zumindest was das Coding angeht, ist Gemini 2.5 Pro so ziemlich die Spitze. Aber was man definitiv sehen kann, ist, dass Microsoft sich weiter von OpenAI löst, weil der Moment mit OpenAI Only oder First oder wie auch immer hat sich gebrochen. Man hat sich geöffnet für weitere Anbieter. Was übrigens, finde ich persönlich, vor allem für Anthropic ein Problem geworden ist, weil Google greift mit Gemini 2.5 Pro, greift Google Anthropics Cloud-Modell richtig an.
Ja, also man muss dazu sagen, bei Cursor ist es so, du kannst da auch fast jedes Modell nutzen. Du kannst ja in den Settings noch andere Modelle freischalten. Also das geht auch. Meinem Verständnis nach kannst du da auch deine eigenen API-Keys hinterlegen, wenn du jetzt sagst, das macht für dich mehr Sinn. Man müsste das mal ausrechnen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das lohnt, weil das Cursor-Pricing ja doch schon sehr, sehr fair ist. Wie gesagt, ich glaube auch, Anthropic kriegt gerade so ein bisschen Probleme, weil wenn ich auf Twitter unterwegs bin, oder X, wie es heute heißt, die Leute sind alle sehr begeistert von Gemini 2.5 Pro, auch wenn die das mit Cursor nutzen. Also das funktioniert da auch schon sehr gut, trotz meines Wissens nach, glaube ich, Tool-Use noch gar nicht richtig integriert ist. zumindest wenn du nicht die Max-Version nutzt, sondern die Experimental, dann läuft das über normale API-Calls und noch nicht über MCP. Zumindest sieht mir das stark danach aus. Also könnte da sein, dass das bald noch besser funktioniert. Und ja, also ich glaube, da kriegt Anthropic gerade so ein bisschen Probleme, weil ein großer Teil des Umsatzes wegbrechen könnte. Es gibt ja auch noch über Open Router, da sieht man das ganz gut, da, es gibt diese Open Source Alternativen zu Cursor. Klein und Rucode heißen die. Ich weiß nicht, ob die schon Gemini eingebunden haben, müsste ich mal überprüfen. Aber da wird auch noch mal ordentlich Umsatz wegbrechen, wenn die das auch noch über Google laufen lassen. Es könnte schon zu einem Problem für Anthropic werden. Und dazu ja jetzt noch die Konkurrenz mit Microsoft über GitHub Copilot. Und die sind, was das Pricing angeht, sehr interessant. Also da kriegst du 300 Requests für gerade mal 10 US-Dollar im Monat. Bei Cursor zahlst du 20 US-Dollar für 500 Requests, Premium-Requests. Und was noch interessanter ist, du kriegst für 39 US-Dollar 1500 Premium-Requests. Das heißt, du zahlst das Doppelte wie bei Cursor, bekommst aber das Dreifache an Premium-Requests. Das ist ein sehr gutes Angebot. Könnte man sich mal angucken. Ich werde das am Wochenende mal testen. Ich habe es noch nicht getestet, weil das Ganze steht und fällt ja damit, wie gut das dann am Ende auch funktioniert.
Das stimmt und da muss man sagen, zumindest bei Cursor ist es sehr, sehr gut. Aber ändert nichts daran, dass Anthropic große Probleme bekommt, zumal Anthropic beim Pricing nichts ändert. Ich meine, Anthropic ist nach wie vor ein spannendes, also mit Cloud haben die nach wie vor ein spannendes Model, so ist es nicht. Die werden halt nur einfach ziemlich, also stellenweise outperformed, aber vor allem werden sie im Preis-Leistungs-Verhältnis brutal geschlagen. Also da gibt es ehrlicherweise kaum noch Gründe oder ganz, ganz kleine spezifische Bereiche, wo man sagt, da ist Anthropic noch spannend. Ansonsten jetzt mit Google Gemini 2.5 Pro spätestens bei dem Pricing und der Leistung ein ziemliches Brett gegenüber Anthropic.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, und was jetzt noch neu gekommen ist, was wir schon lange, also ich glaube, reden das erste Mal über Midjourney. Wir haben ja verschiedene Image-Models am Markt und eigentlich eines der bekanntesten war zumindest in der Vergangenheit mal Midjourney, weil es auch eins der ersten großen Anbieter, würde ich sagen, war oder eines der ersten aufsehenerregendsten Anbietern waren. Und die haben jetzt ein neues Update veröffentlicht, das V7 und man kann, also wir haben es jetzt nicht selber richtig getestet, weil man muss sich dann anmelden und es ist hinter einer Paywall, aber man kann sich ein paar Bilder angucken auf der Webseite, das heißt erstellte Bilder von anderen Usern und die sind jetzt, ich finde schon top-notch, also die sind schon wirklich gut, so ist es nicht, aber es ist halt ein reines Image-Model, das darf man nicht vergessen und ja, was soll ich sagen, also mir fehlt so das Alleinstellungsmerkmal.
Ja, fehlt mir auch. Also Midjourney, muss man wissen, war am Anfang wirklich so ziemlich meilenweit voraus. Also die sind sehr früh angefangen und die waren, was Image-KI angeht, sehr, sehr lange der Vorreiter. Da gab es nur Dolly 2, also Dolly 2 und Midjourney war, glaube ich, schon in der V5 oder V6 und das sah extrem gut aus. Immer so ein bisschen, ja, fotografisch war das nie, das war immer so ein bisschen mehr auf Fantasy ausgelegt, aber das, was es gemacht hat, hat es immer sehr gut gemacht und das macht es auch weiterhin sehr gut. Für mich wirkt es nur so ein bisschen, das ist nichts, was jetzt Professionals nutzen, das ist nichts, was, glaube ich, Unternehmen nutzen. Ich glaube, das ist eher was so Community, vielleicht in der Gaming-Community Anklang findet, was Leute, die wirklich eine coole Casual-Community wollen, die sind da, glaube ich, richtig aufgehoben, weil das auch sehr auf Community ausgelegt ist. Du hast da einen Chat, wo du drüber chatten kannst. Anfangs ging das ja sogar nur in der Discord-Community von denen. Mittlerweile läuft das über eine Web-App. Aber ich glaube schon, dass das eher so für eine jüngere Zielgruppe ist, die so ein bisschen nerdy, Gaming fokussiert ist, als jetzt für Professionals oder AI-Interessierte groß ausgelegt.
Ja, was ich bei Midjourney tatsächlich ziemlich gut finde, muss ich gestehen, ist deren Möglichkeit, surreale Bilder gut darzustellen. Also dieses Vermischung von real zu surreal, also dass man jetzt nicht ein reines, komplettes Bild hat, was surreal ist, sondern dass ein reales Bild ins Surreale verschwimmt. Ich finde, das stellt Midjourney wirklich gut dar.
Ja, der Fantasy-Bereich ist am Ende von denen die Stärke, auf jeden
Fall. Ja, aber vor allem der Mix auf einem Bild, weißt du, dass du aus diesem Realen ins Surreale übergehst. Ich finde, das macht Midjourney wirklich ziemlich gut. Und was die jetzt auch noch da hatten, was grundsätzlich ein gutes Feature ist, aber die Qualität der Bilder hat dabei nicht überzeugt, ist die Möglichkeit, live oder mit Voice Live-Bilder sozusagen zu generieren. Also, dass man halt, so wie wir uns jetzt unterhalten und Midjourney erstellt ein Bild, dann sagt man, was einem nicht passt, was man ändern möchte und ähnliches. Und Midjourney erschreibt oder erstellt einem die Prompt und generiert dann das Bild. Das ist ein cooles Gimmick, aber es ist halt auch nur ein Gimmick.
Aber am Ende, wo ist da die Innovation? Also, das ist am Ende nicht das Image-Model, sondern da ist ein TTS-Model wahrscheinlich hinter.
Ja, 100%.
Nee, nicht TTS, sondern STT-Model
also hinter. Speech-to-Text.
Ja, so. Ich denke mal, dass die das nicht selbst entwickelt haben. Und selbst wenn, macht eigentlich auch keinen Unterschied. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Von daher, mein Take ist sowieso, dass Image-Models an sich eher aussterben werden. Eigenständige Image-Models, weil LLMs, multimodale LLMs mit Image-Generierungsfähigkeit deutlich überlegen sind, allein schon deshalb, weil die ein besseres World-Verständnis haben und weil die Text besser einbetten können als ein Image-Model.
Ja, hundertprozentig sehe ich nicht anders. Ich glaube sowieso, dass Models, die sich auf eine Sache fokussieren, Probleme bekommen werden, weil dieses Multimodale öffnet Tür und Tor für die Nutzer. Und jetzt können wir auch eigentlich schon nahtlos überspringen, einmal von mir aus gerne zu Google, wenn wir jetzt schon bei den Multimodalen sind, weil wir brauchen für AI vor allem auch die Nutzer. So, und Nutzer sind, glaube ich, gerade im Schwerpunkt noch viele Casuals. Und du kriegst halt Casual-Nutzer vor allem dadurch, dass du ein einfaches, gutes, multimodales oder multimodale App hast, die du öffnest. Ja. Und darüber kannst du alles machen. Und ich finde, das ist einer der Hauptgründe, warum OpenAI so stark ist. Weil das alles in einer App integriert ist. Und jetzt ne, mal Hand aufs Herz. Das meiste, was man macht, macht man an seinem Handy. Man hat es 24/7 wie so ein Cyborg-Handy, ist immer eine Armlänge entfernt von einem. Das geht überall mit hin. Und man macht einfach sehr, sehr viel mit dem Handy.
Der normale Nutzer.
Der normale Nutzer.
Ich würde behaupten, ich habe vielleicht an einem Wochentag eine PC-Zeit von 10 Stunden am Tag und eine Handy-Zeit vielleicht von 2 Stunden oder so.
Ich weiß,
was du meinst, auf jeden Fall.
Genau, also bei dir vor allem durchs Arbeiten, das ist logisch. Aber jetzt mal abgesehen von der Arbeitszeit, ne, also je nachdem, wie effektiv manche arbeiten, aber abgesehen von der Arbeitszeit ist es ja so, dass du überwiegend deine Tätigkeiten am Handy erledigst. Und darüber kriegst du den Nutzerzugang. Und ich finde, Google macht richtig gute Sachen im Moment. Wir gehen gleich noch auf was anderes von Google ein. Aber da hat Google eine wirklich große Schwäche. Weil Gemini-App ist einfach nur in Anführungsstrichen ein gutes LLM.
Ja, aber du gehst schon zu weit. Also erstmal, die News ist ja, Google bringt multimodale Suche in den AI-Mode. So.
Ja, aber ich wollte meinen Take direkt einmal bringen, weil das passte nämlich zu dem Midjourney. Ja, ich wollte das, weißt du, das passt zu dem Midjourney-Thema, weil Midjourney und du hattest ja gesagt, Image-Solo-Models werden verschwinden und der setzt sich sofort einen Strich drunter und sagt, auf jeden Fall, weil die Probleme haben mit Text und weil multimodale Modelle einen als Alltagsbegleiter begleiten.
So, also erstmal, du bist ein bisschen unfair, weil das, was Google gerade im AI-Google Studio hat, ist genau das, was du dir ja wünschst, ein LLM mit multimodaler Fähigkeit, Bilder zu generieren. Das ist aber noch nicht in der Gemini-App drin, weil das gerade noch eine Research-Preview ist.
Aber für mich ist auch... Darf ich dir kurz widersprechen? Also ja, du hast natürlich ein Stück weit recht, aber für mich ist eine multimodale AI nicht nur eine, die meinen Text verarbeitet und ein gutes Bild erstellt, sondern ich kann mit der telefonieren, also Voice Mode kann ich machen, ich kann Bilder versenden, ich kriege Bilder, ich kann Videos schicken, ich kann Sprachnachrichten schicken, ich kann transkribieren, ich kann kreativ, aber ich kann alles machen, multimodal halt.
Ja, das rollt Google aber gerade aus. Also da gibt's gerade ja die News zu, die rollen das in den USA gerade aus, dass du wirklich alles aus einer Hand kriegst. Google ist ein bisschen spät dran, OpenAI war Vorreiter, ist so, aber die Previews, die man auf Twitter sehen kann davon, leider aktuell erst in den USA, wo das ausgerollt wird, sind schon recht beeindruckend. Also Google kommt da langsam und ich würde da denen einfach noch ein bisschen Zeit geben. Und man muss ja auch sagen, die Konkurrenz, Anthropic, also da sehe ich überhaupt nichts. Konkurrenz. Bei Grok, Grok schreibt am Ende, wenn es ein Image generiert, auch nur eine Prompt für deren Aurora-Model. Da könnte man dann schon fast die Kritik machen, warum haben die nicht sofort ein multimodales LLM gemacht, sondern vor, boah, lass mich lügen, 4 Monaten oder so noch ein neues Image-Model rausgebracht. Bei OpenAI war das ein bisschen eine andere Sache. DALL-E 3 kam vor 1,5 Jahren oder so raus.
Ja.
Also ich sehe da Google schon gerade auf Platz 2, was das angeht. OpenAI ist weiterhin Vorreiter in den meisten Teilen. Aber am Ende haben sie sich das ja irgendwo auch verdient durch den First Mover Advantage. Also
ist auch alles richtig. Und also verstehe mich nicht falsch. Google beeindruckt in den letzten, ich würde mal sagen, 1,5, 2 Wochen, also gefühlt in den letzten 5 Monaten, beeindruckt Google enorm, weil die wirklich unfassbar gute Updates machen, weil die sich auch strategisch neu aufstellen, also sowas wie Research Paper nicht mehr veröffentlichen, ein starkes Coding-Modell erstmal kostenlos zur Verfügung stellen, unfassbar starkes Image-Model, also die machen gerade viele gute Schachzüge, auch die Google-Suche und Co.KG. Ändert aber nichts daran, dass die Gemini-App gegenwärtig mittelmäßig ist.
Ja, ich verstehe das zu 100%. ChatGPT ist mit Abstand die beste Smartphone-App und auch mit Abstand die beste Web-App, die du im AI-Bereich gerade nutzen kannst. Bin ich 100% auf deiner Seite.
Okay, nächstes Thema.
Na, wir bleiben ja jetzt noch ja, bei diesem Thema, weil es geht ja jetzt um Google-Suche. Also wir hatten letzte Woche ja schon, dass Google gerade die Suche auch in Deutschland ausrollt, dass wenn du etwas suchst, dass dir sehr oft jetzt oben eine KI-Antwort angezeigt wird, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Meiner Meinung nach funktioniert das besser als ChatGPT Search und besser als Perplexity für ganz normale Suchanfragen. Also da ist Google gerade wieder meine Nummer 1, wenn es um Search geht. Da haben die gerade auch, muss man jetzt mal so sagen, die Eier auf den Tisch gelegt und, ja. Und tun das ohne Angst ausrollen. Was wolltest du sagen?
Ja, ich will letztendlich genau das, weil die hatten ja, oder wir beide haben ja mal gesagt, dass Google sich so ein bisschen zurückgehalten hat, weil sie Angst haben, ihr Kerngeschäft mit den Ads in der Search zu verlieren.
Ja.
Und die geben ihr Kerngeschäft, ich würde mal sagen, ein Stück weit gerade auf. Ist jetzt nicht ganz richtig, weil es in Summe ein bisschen komplexer ist, aber die weichen die Suche zumindest auf, also die Google Search, zugunsten von AI. Und das ist einer der Twists, die Google gerade durchmacht, neben halt zum Beispiel, dass sie Deep Research nicht mehr veröffentlichen. Also die scheinen ihre Angst abgelegt zu haben und sich jetzt wirklich mal auf unternehmerische Tätigkeiten zu fokussieren.
Ich meine, eigentlich war das sehr dumm, dass sie die ganze Zeit das noch nicht gemacht haben, weil was machen die eigentlich? Die geben dir ja gerade auf Fragen die Antworten, ja, die du sonst bei ChatGPT eingibst.
Richtig.
Das waren Fragen, wo nie eine Google-Ad drin war. Weil zu fragen ist typischerweise keine Google-Ad drin, sondern eine Google-Ad ist, wenn ich jetzt eine Software suche, okay, dann ist eine Google-Ad drin. Oder wenn ich jetzt ein Produkt kaufen will, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich möchte einen Tennisball kaufen, dann gebe ich einen Tennisball kaufen, dann kommt eine Ad natürlich. Das ist eine Ad, die dann sehr wahrscheinlich auch zu einem Kauf führt. Da verdient Google richtig Geld dran. Aber das muss ja noch nicht AI-gestützt sein, weil das macht man ja auch nicht über ChatGPT. Ich habe ChatGPT noch nie gesagt, er soll mir irgendein Produkt empfehlen, weil das funktioniert einfach auch noch nicht gut. Das wäre dann der nächste Schritt, damit kannst du aber dann vielleicht auch Geld verdienen. Dann hast du irgendwann
100%ig.
Ja, ja, klar. Da hast du dann Affiliate-Deals. Also ich glaube schon, Google ist da gerade sehr gut positioniert und endlich trauen sie sich auch was. Und die bauen jetzt in den USA gerade neben der normalen Search-Antwort noch eine erweiterte ein, den AI-Mode nennen die das. Das ist, du kriegst dann wirklich, wenn du so eine Frage eingibst, eine sehr, sehr lange Antwort mit Bildern teilweise auch so. Man könnte schon fast sagen, eine kleine Deep Research. Und dann kannst du auch darauf noch schreiben. Das ist multimodal. Du hast quasi dann ein Chatfenster, wo du Nachfragen stellen kannst. Also die gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter. Die nehmen nicht nur die initiale Google-Anfrage, beantworten die sehr gut, sondern die embedden das jetzt in ein komplettes multimodales AI-Chat-System. Also die Angst, die die immer hatten, die scheint langsam weg zu sein, wahrscheinlich, weil die Erkenntnis kam, ey, wir kommen aus der Sache nicht mehr raus. die Katze ist aus dem Sack und entweder wir machen gar nichts und wir sterben oder wir spielen mit und wir können vielleicht sogar als Profiteur da noch rausgehen. Also sehr gut, was die gerade machen. Ich bin da wirklich so ein bisschen begeistert, weil ich habe die ja auch immer sehr stark kritisiert.
Ja, ich finde es auch beeindruckend. Und was jetzt ja auch nach und nach kommt, und das wurde schon, glaube ich, vor Monaten mal angekündigt, aber ist dann immer hinten abgefallen, dass du Sachen abfotografieren kannst. Keine Ahnung, irgendein kleines Wahrzeichen oder in Hannover gibt es so einen roten Pfad oder so, dass du den abfotografierst und dass er dir dann sagt, wo du gerade bist, was du gerade siehst und was daran so toll ist. Also du hast quasi jetzt einen Touristenführer in deiner Tasche und du kannst dann einfach durch eine Stadt laufen oder irgendwas anderes, muss jetzt nicht eine Stadt sein, du kannst ja auch ein Glas oder ein Buch fotografieren, aber du könntest jetzt durch eine Stadt laufen und kannst dein Handy zücken und kannst mit der zukünftig kommenden Google-Version, ist ja in Deutschland noch nicht verfügbar, aber wenn es dann da ist, dir letzten Endes deinen eigenen Touristenführer nutzen und kannst die Sachen abfotografieren, fragen, was du siehst und du kriegst halt coole Informationen. Und wenn die den AI-Mode ähnlich einbringen, kannst du dann nicht nur Sachen abfotografieren, dann kriegst du eine Info, wo du gerade bist und kannst dann aber auch noch darauf hingehen und sagen, cool, was kann ich mir denn von hier aus am besten als nächstes angucken? Also das ist einer der geilen Use Cases, die man perspektivisch mit dem Mode kriegen kann.
Nicht nur das, du sollst sogar auch noch mit dem telefonieren können, mit der AI, gleichzeitig über dein Handy deinen Bildschirm teilen können, auf eine Website gehen, dir ein Produkt angucken, sagen, ey, schau dir das Produkt an, dann schaut er sich das Produkt an, dann machst du deine Videocam an im Live-Mode, zeigst, keine Ahnung, deine Kaffeemaschine und fragst, passt diese Tasse in meine Kaffeemaschine rein? Jetzt ein dummes Beispiel, aber so nach dem Motto. Und dann sagt es dir, basierend auf den Informationen, was es auf der Produktseite geht, ob das möglich ist, ob das kompatibel ist. Verstehst
das
du?
Das ist total geil. Und das ist dann auch wieder ein Moment, wo ich sage, was interessant werden könnte. Wir hatten letzte Woche über die Brille gesprochen, über bei OpenAI, dass man die Welt in der Cartoon-Variante sieht, in Klammern. Ist natürlich nicht möglich, weil die Brille nicht projiziert. Aber es gibt ja von Ray-Ban mit Meta zumindest ja eine Brille. Ich weiß nicht, ob die Ray-Ban-Brille, die dann ja auch smart ist, also die kann mit einem kommunizieren, die hat eine Kamera, die sieht, was man selber sieht und KKG. Ich weiß nicht, ob die Open Source quasi mit einem Google-Produkt sich matchen lässt oder ob Google eine eigene Brille rausbringt. Aber das würde sowas natürlich auch deutlich einfacher gestalten und noch attraktiver machen.
Auf jeden Fall. Also wir werden sehr, sehr viel in diese Richtung gehen. Nochmal hier erwähnt, man könnte schon fast sagen, die haben mich als Werbepartner engagiert. Es gibt ja auch diese Sesame-Brille. Die wollen meinem Verständnis nach was Ähnliches bauen. Diesmal aber nicht in den Shownotes, sonst muss ich wirklich mal nachfragen, ob die uns einen Werbedeal geben. Und da werden einige Devices jetzt kommen. Und vielleicht kommt da ja auch ein Device von Sam Altmans Startup namens I.O. Products.
Ja, weil OpenAI überlegt, I.O. Products, das ist ein AI-Hardware-Startup, zu kaufen. Das ist von einem Ex-Apple-Produktdesigner Johnny Ive. Spricht man den so auf?
Ja, Johnny Ive, irgendwie so.
Johnny Ive. Und aber auch Sam Altman, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, genau.
Also kauft er sein eigenes Startup.
Die überlegen.
Also nicht direkt.
Also, ja, genau. Die haben das gerade quasi in der Betrachtungsweise, ob die das kaufen wollen. Johnny Ive und Sam Altman haben das gegründet. Bisher gibt es noch keine Produkte. Bisher weiß man eigentlich noch gar nichts, außer dass das wohl vor 2-3 Jahren mal gegründet wurde. Und die wollen AI-Devices bauen. Die sind wohl gerade noch am Experimentieren, haben ehrlich gesagt noch gar nichts vorzuweisen. Haben wohl ein Team aus ein paar Leuten von Ex-Apple. Also sind wohl schon Produktleute, die wirklich ein bisschen Erfahrung, vor allem was Design haben, haben. Und ja. Der Kaufpreis wird so um die 500 Millionen gehandelt, wenn's wirklich dazu kommen würde. Es ist aber wohl eher unwahrscheinlich, OpenAI tendiert aktuell eher zu einer Partnerschaft. Ehrlicherweise, ich glaube, das ist auch ganz schlau, weil bei mir kam da jetzt ein bisschen Erinnerung zu Adam Newman von WeWork auf. Der hat lauter Firmen von sich und seiner Frau dann gekauft irgendwann, wo der das dicke Geld von Masasan und Co. hatte. Da hat er sich schön die Taschen voll gemacht. Und ich glaube, wenn du wenn du am Ende so große Ziele hast wie OpenAI und Sam Altman, solltest du dich vielleicht von so Kuhhandeln ein bisschen fernhalten.
Ich finde das auch. Ich finde, es kriegt immer einen faden Beigeschmack, wenn man sich selber ein Unternehmen oder ein Startup wegkauft und dann auch noch für 500 Millionen US-Dollar. So. Vor allem, wenn es ein Unternehmen von im Kern zwei Leuten ist. Aber ich finde, was an der News viel spannender ist, es zeigt, dass OpenAI plant, aus der reinen Hardware auf dem Handy oder dem PC zu expandieren in eigene Devices. Und was auch immer das ist, ein smarter Speaker, eine Brille, keine Ahnung, was einem so einfällt.
Ist meines Verständnisses nach auch keine neue News. Zumindest haben die, glaube ich, auch schon offen darüber gesprochen, dass die auch Robotik machen wollen.
Muss ich an der Stelle passen? Aber klar, kann gut sein und würde das Ganze ja nochmal unterstreichen. Wobei ich finde auch AI-Device und Robotik, klar, das gehört zusammen. Aber im Kern finde ich, denkt man bei AI-Devices erstmal an Unterstützungen für Menschen. Das wird ein Roboter perspektivisch auch. Aber du weißt, was ich meine. Weißt du, so Alltagsbegleiter,
smarter Stift oder ähnliches. War jetzt gar nicht so gemeint. Also ein AI-Device ist jetzt für mich ein AI-Handy oder AirPods mit einem AI-Assistenten drin. So ungefähr, oder vielleicht so eine Brille, ja. Aber Hardware generell ist wohl schon ein Thema. Also ich meine schon, dass die mal angekündigt haben, dass man auch die Robotikbranche sich ganz schön ansieht. Fun Fact nebenbei, ne? Wusstest du, dass OpenAI vor ChatGPT, also bevor die angefangen haben, mal LLMs zu machen, vor der GPT-Reihe eigentlich primär nur für Dota und Co. AIs gemacht haben?
Nee, das wusste ich nicht.
Also für Gaming, ich glaube, die haben dann doch den richtigen Weg noch gefunden.
Das würde ich aber auch an der Stelle sagen. Und wir haben jetzt schon so oft über die Ray-Ban gesprochen, in Klammern jetzt hier keine Werbung, weil du es gerade schon mit der Werbung angesprochen hast. Ich denke, es ist allen klar, wir machen hier nie Werbung, also gegenwärtig, ansonsten werden wir es ankündigen. Aber zur Ray-Ban-Brille mal ganz kurz. Als Fabian mir das erste Mal davon erzählt hat, habe ich gedacht, geh weg. Kein Mensch dieser Welt braucht so eine Brille, weil ich aber auch so eine Oculus Crest-Brille oder so im Kopf hatte, also so eine riesige VR-Brille, bis ich sie mir dann mal angeguckt habe und festgestellt habe, nee, das ist halt nur eine normale Brille und auf den ersten Blick erkennt man nicht mal, dass das eine smarte Brille ist.
Ja.
Also die ist schon wirklich cool. Wir verlinken das mal in den Shownotes, in Klammern, wenn Fabian dran denkt. Genau. Und guckt euch die einfach mal an. Das ist schon beeindruckend, auf welchem Niveau diese Brille ist und was die alles kann. Und wenn ihr dann überlegt, die zu kaufen, dann kommen wir jetzt zu Shopify. Weil das ist ein Kaufprozess, den man mit Shopify durchführen könnte.
Ich hätte jetzt den Amazon-Agent gebracht.
Den können wir auch bringen. Wir machen die Übergeleitung zweimal.
Dann lass uns den Amazon-Agent nehmen. Okay. Also, wenn ihr die Brille über Amazon kaufen wollt, dann gebt da ein Meta-Quest, dann werdet ihr sehen, die wird ja gar nicht bei Amazon verkauft, die wird ja nur bei Ray-Ban verkauft und bei Meta. Scheiße, ich kann die jetzt nicht bei Amazon kaufen. Doch, vielleicht kannst du das bald, weil Amazon möchte Buy for Me als AI-Feature integrieren. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt auf Amazon siehst, das hat Amazon nicht vorrätig, keine Ahnung, die haben das überhaupt nicht, zeigt Amazon dir das trotzdem an und sagt, ey, wir können das für dich kaufen. Du musst nur hier auf Buy for Me klicken, unser AI-Agent sucht dir den günstigsten Shop, besorgt dir da das Produkt, das wird ganz normal zu dir geschickt vom Händler, der gibt halt deine Adressdaten alles ein und alle sind glücklich und wahrscheinlich Amazon hat irgendeinen Affiliate-Deal oder so mit den Shops. Und ja, das will Amazon jetzt bald als Service anbieten. Finde ich ehrlich gesagt eine super interessante Idee, eine super sinnvolle Idee und am Ende auch so für Amazon vielleicht so ein Rettungsanker, weil wenn man sagt, irgendwann kaufen wir nur noch über AI-Agents ein, dann hat Amazon ja gar nicht mehr den Plattformvorteil.
Stimmt, und die würden sich damit jetzt auf jeden Fall einen guten AI-Agent ziemlich schnell bauen können, weil sie mega große Datenbanken haben oder Trainingsdaten. Was man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen muss. Ich glaube übrigens kein Affiliate-Link oder ähnliches, weil Amazon haftet auch für nichts und die unterstützen auch bei nichts, wenn es schief geht. Das heißt,
man muss als Affiliate ja gar nicht.
Nee, das ist richtig, aber ich glaube, die würden sich damit zu sehr dann auch irgendwie ein bisschen kaputt machen. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das großartig gibt, sondern die gucken dann einfach, was ist da am Markt verfügbar, ja oder nein. Vielleicht hast du recht, aber ich gehe nicht davon aus. dass es einen Affiliate-Link gibt. Und was Amazon, also die nutzen dafür das Nova-Modell, also deren Modell letztendlich, und aber auch Anthropic mit Cloud, da ist die Zusammenarbeit, die sie ja auch perspektivisch übrigens mit Alexa, fällt mir gerade ein, Fabian, die Zusammenarbeit mit Alexa Plus wird ja auch nach und nach ausgerollt, da kannst du demnächst also über Alexa Plus in deiner Küche stehen und Sachen kaufen, die dir der AI-Agent organisiert, also auch coole Symbiose, hatte ich gar nicht vorher drüber nachgedacht. Was der aber besser macht als zum Beispiel Operator oder ähnliches ist, dass du nicht 5000 Mal irgendwas bestätigen musst, sondern der nimmt die Daten aus deinem Google-Konto und wirft sie einfach dem Drittanbieter zu und bestellt das Produkt abschließend. In Klammern, da braucht man natürlich auch ein bisschen Vertrauen, weil Fehlkäufe sind grundsätzlich möglich und Rückabgabe, also Rückgabe von Fehlkäufen oder ähnliches läuft alles über den Drittanbieter, also nicht über Amazon, sondern man muss sich dann mit dem Drittanbieter in Verbindung setzen. Und weiß nicht, wenn er dann jetzt anstatt 10 Paar Socken 1000 Paar Socken bestellt, dann muss man halt erstmal 990 Socken zurückschicken und das dann letzten Endes mit dem Drittanbieter verhackstückeln.
Um ehrlich zu sein, ich glaube, die Fehlerrate wird am Ende sehr gering sein.
Ich glaube das auch und die werden mit jedem Kauf besser. Es ist aber unfassbar smart von Amazon, weil die Leute verlassen halt den Versandhändler ihres Vertrauens nicht, sondern der Agent bestellt das letzten Endes, weil die Gefahr ist ja, dass du, weiß nicht, die Unterhosen dann bei Snox kaufen willst und dann siehst du bei Snox, ach, hier sind auch noch Socken und ach, jetzt kriege ich hier ein Kundenangebot und ach, jetzt kann ich hier ein Newsletter machen und dann kaufst du demnächst deine Unterwäsche nur noch bei Snox und nicht mehr bei Amazon und damit verlieren die halt letzten Endes Kunden peu à peu, ne? Und deswegen ist das ein smarter Move. In Klammern, kombiniert mit Alexa Plus perspektivisch, plus das, was du gesagt hast, dass Menschen in 5 Jahren, ach früher, in 2 bis 3 Jahren außerhalb der EU nur noch über Agents kaufen.
Wie würdest du das als Händler finden? Also als Nicht-Amazon-Händler?
Ich würde mich freuen über jeden Kauf, der kommt, oder nicht? Ja. Also wenn ich jetzt Waschmittel verkaufen würde und... ich würde jetzt Waschmittel verkaufen und dann, also das Ding ist, der Händler kriegt es ja ehrlicherweise nicht mal mit, weil der Agent besucht die Seite von mir, bestellt dieses Waschmittel im Namen von dir. Das heißt, ich denke, du hast bei mir gekauft.
Ja.
Und man selber freut sich doch über jeden Kauf, der kommt.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe auch einen Kunden im Reinigungssegment, deswegen war das Beispiel vom Waschmittel jetzt sehr passend. Das ist da tatsächlich auch einer der Bestseller. Und denen habe ich das auch schon gezeigt und die waren auch ganz begeistert. Also wahrscheinlich eine Win-Win-Situation für alle. Ich finde aber auch, du kannst natürlich auch was Negatives als Händler daran sehen, weil es nimmt nochmal ein bisschen den Kundenkontakt weg. Und es treibt die Leute noch mal mehr zu Amazon. Also dann wird es noch schwerer, in die eigene App, auf die eigene Website die Leute zu bekommen.
Ich glaube also sogar zwei Dinge.
Nachteile.
Also ja, ich glaube zwei Dinge. Erstens könnte es passieren, dass Shops entstehen, also digitale Shop-Anbieter, die AI-Agent, wie soll ich es beschreiben, AI-Agent optimiert sind. Das heißt, Nova fällt es da leichter zu kaufen und kauft dann lieber da, weil es AI-Agent optimiert aufgebaut ist, also die Plattform. Wenn das dann so funktioniert, man muss sich das alles genau angucken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann perspektivisch entsteht, dass man Shops auf den Agent maßgeschneidert zubereitet, wie so ein Kochrezept, also coded, damit der Agent eher da kauft und man selber als Mensch die Website überhaupt nicht mehr attraktiv findet und wenn man dann irgendwas zurückgeben will oder so, dass ein voll das Drama ist oder es gibt, wenn du auf der Landingpage bist, gibst du, bin ich der Agent oder bin ich der Mensch und dann hast du 2 verschiedene Plattformen und ich glaube, das könnte dazu führen, dass Amazon vor allem ins Werbegeschäft einsteigt, also vielleicht Google auch ein paar Kunden wegnimmt, weil du über die Plattform dann vielleicht, Amazon Geld bezahlst, Thema
Affiliate-Links.
Ja, genau, aber dann halt auch Leute, die auf Amazon bisher nicht verkauft haben.
Also ich habe da ja, wie gesagt, ein bisschen Insights und als Händler, der auch bei Amazon verkauft, was du meiner Ansicht nach machen musst, zahlst du einen relevanten Beitrag auch nochmal an Amazon, um da oben gelistet zu sein. Amazon macht relevant Profit auch schon mit Ads. Also die sind da sehr gut aufgestellt. Und zu deinen Agent-optimierten Seiten, das gibt's ja jetzt teilweise schon. Ich habe dir ja erzählt von dieser LLMs.txt. Die habe ich bei meinen Kunden ja auch schon integriert, ja, mit der Hoffnung, dass die Agents oder auch beim nächsten Call von ChatGPT beispielsweise, dass die Marke dann bevorzugen. Und ganz ehrlich, weißt du, was, glaube ich, ein sehr, sehr easy money ist? Vielleicht in 2-3 Jahren zahlt sich das dann aus. Du baust jetzt ein Booking.com, aber vernünftig für Agents optimiert. Weil die Agents, die kommen mit dieser Plattform nicht klar. Und ich verstehe auch, wieso. Weil Booking.com ist die Hölle. Ich verstehe nicht, warum die so beliebt sind. Du kannst da nicht filtern. Du filterst nach einer Wohnung mit zwei Räumen, mit zwei Schlafzimmern, aber er zeigt dir konstant ein Hotelzimmer ein mit einem Schlafzimmer und einem Doppelbett. Also die Filter funktionieren überhaupt nicht. Ich glaube, ein Agent würde da verrückt werden. Operator wird da auch allein schon bei der Datumsauswahl verrückt. Ja. Manus hat es ehrlicherweise geschafft. Aber ja, also ich glaube, da werden einige Player entstehen, die AI-Agent first ihre Plattform designen werden oder zumindest eine alternative Version bereitstellen werden. Und ich würde das auch jedem raten.
Ja, man könnte jetzt auch mal so ein Zukunftsszenario sagen, also jetzt driften wir so ein bisschen ab, aber man könnte auch so ein Zukunftsszenario sagen, wo man sagt, in 10 Jahren haben wir zwei verschiedene Internetstrukturen und die eine ist nur für AI und die andere ist nur für Menschen. Und dann sind die jeweils auf den Mensch optimiert, also 3-4 Bilder und 10 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Und dann hat man halt einmal was für AI, ja, wo man halt sehr detaillierte Informationen und AI-optimierte Auswahloptionen oder Filteroptionen, was auch immer halt hat. Oder vielleicht kommuniziert APIs. Dann alles über Gibberling.
Nein, ja, über Gibberling. Nein, über APIs. Also am Ende,
ja, stimmt,
macht es total Sinn, dann wieder zu APIs zurückzugehen. Dann brauchst du ehrlicherweise auch nicht so viel AI mehr da drin. Aber man könnte sich schon fragen, warum gibt es dieses API-Net, nenne ich es jetzt mal, warum gibt es das überhaupt noch nicht?
Also auch, weil schön, das ist ja eigentlich zwei Unternehmensideen gedroppt hast in 4 Minuten.
Am Ende bräuchtest du nur eine standardisierte API, wo Händler sich easy andocken können. Ich meine, der Großteil der Händler basiert auf einem System, nämlich auf Shopify. Da gehen wir gleich hin. Oder die haben halt eben custom-coded, dann sind die Enterprise und dann können die sich auch easy da verwenden. Also Geschäftsidee, Leute, wenn ihr Geld machen wollt, macht eine API-E-Commerce-Plattform, wo sich Shop-Betreiber sehr leicht in euer System integrieren können. Dann macht ihr einen Deal mit, keine Ahnung, mit Amazon, mit ChatGPT, mit Google. Und dann können die da sagen, ja, wir haben jetzt einen AI-Agent gebaut, in Wahrheit docken die nur an euch an und ihr kassiert noch irgendwie 5% Marge mit oder so.
Ja, und habt am Ende auch nicht mehr viel Arbeit, also weil die Schnittstellen kommunizieren miteinander und man selber sitzt irgendwo auf Bali, geht eine Runde surfen, trinkt eine Kokosnuss, alle sind glücklich.
Wer das macht, der meldet sich bitte einmal bei mir, damit ich meinen 30% Share abholen kann.
Ja, und wer das machen könnte, wäre Shopify. Und was ich bei Shopify ganz spannend finde, ist, dass sie zum einen öffentlich signalisiert haben, AI ist mehr oder weniger das Thema und es ist vor allem das Thema, um Produktivität in diesem Land nach vorne zu bringen. Vielleicht sollten wir ganz kurz überhaupt erstmal sagen, was ist Shopify?
Shopify ist am Ende ein Builder für E-Commerce-Stores. Also du kannst da deinen eigenen Online-Shop sehr leicht erstellen. Das also kann wirklich jedes Kind.
Kein Bilderbuch, sondern Baukasten.
Ja, sehr, sehr leicht. Das kann jeder Newbie, du brauchst überhaupt keine Erfahrung mit Programmieren oder so. Das ist einfach, du kannst dir das zusammenklicken und die Shops sind auch erstmal ready dann. Also natürlich, du kannst dann irgendwann, wenn du in eine Größenordnung kommst, dann musst du mal wechseln zu Shopify Plus, dann zahlst du so deine 5.000 pro Monat an Shopify oder teilweise auch mehr. Das lohnt sich aber dann auch, weil dann kannst du noch tiefer ins System eingreifen. Aber fürs Erste kannst du da anfangen irgendwie mit 20 Euro im Monat und hast dann einen Shop, wo du schon mal abverkaufen kannst. Ist auch sehr beliebt. Ich glaube, Adidas hat einen Shopify-Store für irgendwelche Events. Einige große Marken setzen teilweise auf Shopify, wenn die mal irgendwelche kleineren Launches haben oder so. Also das ist schon sehr weit verbreitet, weil es einfach funktioniert. Gegründet von einem Deutschen, Tobias Lüttger heißt der Mann. Und er hat jetzt gestern auf X einen Brief gepostet an seine Mitarbeiter und sagt, ey, wir sind AI first und bitte, bevor ihr irgendwelche Ressourcen von uns haben wollt oder wenn ihr jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellen wollt, guckt erst, ob wir das über einen AI-Agent lösen können oder über einen AI-Assistant.
Ja, oder ob der Mitarbeiter, der vielleicht nicht, also bisher mit den Aufgaben nicht hinterherkommt, ob man dem eine gute AI-Struktur gibt und er mit der AI-Struktur produktiver ist und letzten Endes man gar keinen neuen Mitarbeiter einstellen muss.
Also, ja, das haben die jetzt schon. Also,
genau, wollte ich gerade sagen. Also genau. Im Kern hat er gesagt, alles, was irgendwie machbar ist, jeder Use Case, den man sich denken kann, der soll von den Mitarbeitern ab jetzt sofort sozusagen mit AI gelöst werden.
Genau, oder genau. Das ist jetzt eine ganz klare Anweisung. Er hat vor ein paar Monaten laut dem Brief schon mal angedeutet, dass er das sich wünscht. Er sagt aber, jetzt müssen wir ganz klar sagen, ey, ihr müsst mit AI arbeiten. Er sagt, ich selber arbeite jeden Tag mit AI. Je mehr du mit der AI arbeitest, desto besser wirst du im Prompting, desto effektiver wird er. Er sagt, du kannst damit 10-mal effektiver sein. Er hat auch gesagt, das ist wirklich realistisch, diese 10x. Und er erwartet das jetzt von seinen Mitarbeitern, dass die das auch nutzen. Den Softwareentwicklern werden beispielsweise Cursor-Abos gestellt, Cloud Code, natürlich ChatGPT Pro, alle möglichen Abonnements werden natürlich von der Firma gestellt, damit die Mitarbeiter auch damit arbeiten können. Die haben eine eigene Instanz, eine eigene AI-Instanz, meines Verständnisses nach eine Google-Instanz auf chat.shopify.io, wo wahrscheinlich dann auch Unternehmensdaten mit drin sind, damit die noch smarter arbeiten können. Also die haben da wirklich gute Tools und er erwartet jetzt, dass seine Mitarbeiter das auch nutzen und so auch, so hart muss man das auch sagen, weniger Leute eingestellt werden müssen und man effizienter wird.
Ja.
Das ist ganz klar das Ziel.
Es ist auch gar nicht so hart, wie es jetzt vielleicht klingt, wenn man sagt, weniger Mitarbeiter einstellen, dann gehen natürlich erstmal alle Alarmglocken an, weil jeder Mensch braucht irgendwie seine Arbeit und Daseinsberechtigung. Das ist auch alles richtig, nicht falsch verstehen. Aber wir haben ein massives Produktivitätsproblem, vor allem in den nächsten 10 Jahren, weil dann gehen nämlich die netten, lieben Boomer in ihre wohlverdiente Rente und dann wird uns massenweise Arbeitskraft wegfallen und wir brauchen deshalb deutlich mehr Produktivität. Und ich meine, jetzt hier ein 10x machbar, ja.
Aber die Firma sitzt in Kanada, muss man auch sagen. Die haben wahrscheinlich nicht ein Boomer-Problem.
Ist richtig, aber ändert nichts an der Tatsache, dass wir
die Argumentation
das bräuchten. Genau. Und jetzt, also nur, dass man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, weil dann hört man ja, dann ist man halt 10-mal so schnell. Ja, mein Gott, dann ist man halt am Tag irgendwie besser so. Nee, wenn man 10-mal so schnell arbeitet, dann hat man die Jahresleistung in 1,5 Monaten abgearbeitet. Ja. Das heißt, ich arbeite bis Mitte Februar und lege danach die Füße hoch bis Ende Dezember. Das ist der Effektivitätssprung oder die Effizienzsteigerung, die auf uns zurollt.
Und das ist durchaus realistisch.
Das ist realistisch und das wird kommen. Führt natürlich zu neuen Herausforderungen, weil unsere Welt wird noch schnelllebiger, als sie jetzt schon ist, weil man darf natürlich dann nicht zu Hause bleiben, wenn man Mitte Februar gesagt hat, ich habe jetzt aber so ein Jahresleistung hinter mir, jetzt ist durch, sondern man kommt natürlich die anderen Tage trotzdem zur Arbeit und arbeitet weiter. Ja, das heißt, aus einem Arbeitsjahr werden 120 Monate, das heißt, man hat irgendwie 10 Jahre in einem sozusagen abgearbeitet, was die Effizienz angeht oder die Produktivität, was natürlich perspektivisch dazu führt, dass ja auch viel mehr auf einen einprasselt. Weil man viel mehr abarbeitet, viel schneller. Das heißt, die Welt wird schnell lebiger und das wird natürlich auch zu anderen Herausforderungen führen. Das ist schon klar und dessen sind wir uns natürlich bewusst. Aber ich finde, das zeigt nochmal, wie effektiv künstliche Intelligenz einfach ist.
Jetzt schon. Und man muss auch sagen, warum hat der Mann das denn jetzt gepostet? Mein erster Gedanke war, hat er das vielleicht wegen Aktienkurs gemacht? Um ehrlich zu sein, ich glaube, selbst das hilft aktuell nicht mehr. Nein, er hat das gepostet, laut eigener Aussage, weil er befürchtet, dass das uns geleakt wird und zwar negativ geframed. Da gab es ja mittlerweile schon so einige CEO-Leaks, auch von Mark Zuckerberg und ich glaube, es gibt einen ganzen Twitter-Account, der einfach nur Big Tech-CEO-Leaks primär wegen AI-Themen behandelt und ja, er hat wohl mitbekommen, dass sein Brief auch geleakt werden soll, weil die Mitarbeiter das natürlich nicht alle toll finden, weil wir wir haben ja alle Angst vor unsere Jobs. Die klauen uns unsere Jobs, South Park-Style. Und deswegen hat er das jetzt auf X gepostet, um das wirklich faktengetreu, so wie er es geschrieben hat, darzustellen, um zu erklären, warum er das denkt, damit nicht in den New York Times steht, Shopify CEO möchte Menschen durch KI ersetzen oder was weiß ich und dann mit einem negativen Framing
ist das
er da den Schritt gegangen und hat das einfach selber veröffentlicht.
New York Times könnte das jetzt ja trotzdem schreiben, weil es ist genau das, was er möchte.
Das ist auch passiert.
Ja, achso, okay, ich wollte gerade sagen, es ist ja genau das, was er möchte.
und
aber ich glaube, du nimmst den trotzdem den Wind ein bisschen aus dem Segel, wenn du das proaktiv selber veröffentlichst, als wenn es so dahingestellt wird, als wäre das alles total geheim und das ist jetzt ein Leak und wir sind alle so arm.
Ja, es macht die News halt auch weniger interessant, weil die Hälfte der Menschen hat es schon vorher irgendwie gelesen, die andere Hälfte liest es erst dann, stellt aber fest, ist jetzt kein Riesending, weil hat der Gründer selber veröffentlicht. Also ja, auf jeden Fall nimmt das Wind aus den Segeln.
Ja.
Und versteht uns nicht falsch, weil du meintest gerade zu Sophie Sand so, ja, die nehmen uns alle die Jobs weg, South Park-Style. Also dahinter stehen immer Existenzen und versteht uns bitte nicht falsch. Das ist natürlich jetzt nicht, was wir jemandem wünschen, um Himmels Willen überhaupt nicht, sondern wir möchten viel eher dafür sensibilisieren, dass das auf uns zurollt. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört und seine Tätigkeit kann mit AI verbessert oder effizienter gestaltet werden und mir fällt keiner ein, in der das nicht der Fall ist, dann setzt euch bitte mit dem Thema auseinander, weil die, die das nicht tun, werden perspektivisch halt hinten rüberfallen. Weil wenn dann nämlich jetzt ein Arbeitgeber sagt, ey, ich muss 5 Leute leider entlassen, weil ich sonst nicht mehr wettbewerbsfähig bin, dann wird er natürlich gucken, welche von meinen 10 Leuten sind AI-kompetent oder können sich das schnell aneignen. Und dann werden, wenn 5 davon viel damit gearbeitet haben, natürlich deutlich bessere Chancen haben, ihren Arbeitsplatz zu sichern.
Also erstmal, wenn du exzellent in deinem Job bist, dann wirst du immer Wege finden, wie du in diesem Job bleiben kannst oder dich umbilden kannst, um weiter in den Job zu arbeiten. Wenn du nicht exzellent bist und faul bist und den ganzen Tag statt zu arbeiten auf YouTube rumhängst oder auf der Baustelle bist, statt den Bau zu machen, die ganze Zeit dein Bier säufst, tut mir leid, dann verdienst du diesen Job vielleicht auch nicht. Dann ist es besser, wenn der Roboter den bald macht. Also weniger rumheulen, wir hatten das letzte Mal schon in der Folge, sondern bitte einmal ein bisschen auf sich selber gucken, was kann ich machen, damit mir nichts Schlimmes passiert, damit es mir weiterhin gut geht, damit es meiner Familie weiterhin gut geht, damit ich weiter für die sorgen kann, selber einmal umorientieren, einfach den Trend mitgehen, die neue Realität akzeptieren und dann wird auch nichts Schlimmes dir passieren, weil dann bist du 99% der Leute, die nur zugucken, schon voraus.
Und ich dachte gerade so, ich ziehe jetzt irgendwie den Karren wieder vom Eis und dann machen wir das ein bisschen weniger aggressiv, ein bisschen passiv. Und dann kommst du in die Ecke mit der Kettensäge und schneidest mir einfach den Kopf ab und so straight. Nein, ist halt so, Pech gehabt. Das ist natürlich jetzt nicht das, was wir wirklich, also das, ernst gemeint, ja. Das ist schon eine Meinung, die wir vertreten. Ich glaube auch, dass jeder, der seinen Job wirklich liebt, auch sich in AI verliebt, wenn man seinen Job einfach ganz anders gestalten kann. Also wenn ich seit Wochen an einem Problem hänge, kann ich nach einer halben Stunde chatten mit einem guten Chatbot das Problem lösen, was ich hatte und entwickle ganz neue Ansätze, die ich noch gar nicht im Kopf hatte. Das ist so beeindruckend und wenn man eine Sache gerne macht, dann hat man daran einfach Spaß, weil die Tätigkeit, die man ausführt, bekommt einen neuen Blick.
Also,
setzt euch damit einfach auseinander.
Ja, ich meine alles, was ich gesagt habe, genauso, aber ich verstehe natürlich die Ängste. Also, im Ernst, ich bin sehr tief in dieser Bubble drin, ja, ich gestalte die mit, ist klar, dass ich einen ganz anderen Blick darauf habe. Aber Leute, die diesen Podcast hören, die möchte ich vielleicht auch ein bisschen aufwecken und möchte sagen, ey, da kommt was auf euch zu. Bitte jetzt keine Panik bekommen, sondern guckt, dass ihr euch darauf einstellt, damit ihr eben hinterher nicht die Leute seid, die davon überrollt werden, sondern damit ihr die seid, die am Ende sagen können, ey, ich habe da mal so einen AI-Coach-Podcast vor 3 Jahren gehört, da hat mir so ein komischer Fabian erzählt, ey, ich muss mein Leben in den Griff kriegen, ich muss gucken, dass ich nicht von AI überrollt werde, ich habe da den ernst genommen, diesen fatanischen Typen und ich habe jetzt wirklich es geschafft und bin einer der besten AI-Engineers in meiner Sparte, ich bin der beste Bauarbeiter im Zusammenarbeiten mit meinem Roboter-Buddy in 20 Jahren und deswegen bin ich jetzt noch hier und bin keiner der Leute, die jetzt, keine Ahnung, was werden Menschen machen, wenn es keine Arbeit mehr gibt, weil sie im Metaverse unterwegs sein.
Ich würde sagen,
da Zuckerbergs Aktien pushen.
Ja, da reden wir mal in einem Deep Dive drüber.
Ja, auf jeden Fall.
Weil wir haben ja auch mal geplant, einfach mal so in die Zukunft zu blicken.
Ich verstehe die Ängste, das will ich sagen. Ich verstehe die Ängste, ich nehme die ernst, ist nicht respektlos gemeint.
Das ist einfach nur der Vorschlaghammer zum Aufwecken. Ja, es genau. ist nicht der sanfte Wecker und es ist nicht das Kraulen zum Wachwerden, sondern es ist halt das Eisbad oder der Vorschlaghammer, der einem auf den Kopf haut, damit man wach wird und letzten Endes so ein bisschen vielleicht aus seiner Perspektive und Meinung trennt.
Ich habe dir heute Morgen einen riesigen Wecker gestellt.
Meine Übergabe kaputt gemacht.
Egal, ich habe dir heute Morgen einen riesigen Wecker geschickt, den Deutschland braucht, um zu erkennen, was für Chancen das hat, was Trump gerade anstellt. Und genau diesen Wecker, den brauchen die Leute, die AI nicht sehen und nur sagen, ich habe Angst und ich mache jetzt meine Augen zu, dann wird schon alles gut. Genau diesen Wecker brauchen diese Leute auch. Punkt. Nächstes Thema.
Gut, nächstes Thema. Man könnte meinen, Trump und die Welt gehen jetzt demnächst getrennte Wege, genau wie Black Forest Labs und xAI. Die haben in der Vergangenheit ja zusammengearbeitet, aber offiziell wurde jetzt von Black Forest auch nochmal bestätigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Black Forest Labs und xAI beendet wurde und die beiden jetzt getrennte Wege gehen.
So mehr oder weniger offiziell. Also eine Quelle aus dem Kreis von Black Forest Labs hat es mehr oder weniger bestätigt.
Okay, stimmt.
Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, weil xAI ja mittlerweile auch das eigene Aurora-Modell einsetzt in der Grok-App und auch auf x.com. Von daher sind wir da eh schon alle von ausgegangen. Was halt ein bisschen interessant ist,
also ganz weil kurz, ich finde, es ist schon Secondhand offiziell, oder?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Der, also die Quelle ist schon vertrauenswürdig. Was man halt schon sagen kann, hat xAI vielleicht trainiert auf Adobe? Auf Flux? Weil
die... Ach stimmt, Black Forest Labs ist Flux, das für alle noch mal ganz kurz.
Ja, genau, Flux. Weil die Bilder, die generiert werden, schon sehr ähnlich zu denen sind, die Flux generiert hatten. Vielleicht ist das auch ein offizieller Deal gewesen, dass man gesagt hat, wir dürfen auf eurem Material trainieren. Vielleicht wurde es DeepSeek-artig über die Hintertür gemacht. Meiner Meinung nach auch nicht groß verwerflich. Ich glaube, die trainieren mittlerweile alle gegenseitig aufeinander. Das kannst du gar nicht, mehr verhindern. Und wenn du wie OpenAI und Google sagst, Trump, bitte lass uns überall die Daten nehmen, lass uns von den Zeitungen die Daten nehmen, lass uns das Urheberrecht aushebeln, dann musst du konsequenterweise auch sagen, wir dürfen voneinander die Daten klauen. Also von daher sehe ich da jetzt auch nicht moralisch wirklich ein Problem. Wer Flux weiter nutzen möchte, weil er sagt, das ist besser als das, was Grok mir bietet, oder weil er sagt, ich möchte xAI nicht nutzen, der kann das weiterhin auf Mistral Lechet machen oder auf der wunderschönen Magenta AI, die ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe. Alex hat darüber aber eine Story, habe ich gehört, oder über Anbieter wie Replicate.com, über Usage-Based Pricing.
Ja, also... Wo fange ich an? Magenta AI, ganz kurz, ich bin heute Nachmittag in so einen Telekom-Shop reingestolpert, weil ich gerne vertragstechnisch was anpassen wollte. Ich brauche nämlich deutlich besseres Internet, damit ich mobiler mehr coden kann und wollte mir dafür halt letzten Endes ein Endgerät. Und long story short, und er hat mich nach meiner Kundennummer gefragt und ich wusste ja, dass er nach meiner Kundennummer fragt, das ist bei der Telekom immer so eine Sache. Und dann habe ich gedacht, ach, die haben doch jetzt eine AI, dann log dich doch kurz in die App ein, fragst du die App. Dann haben die Magenta AI, dann habe ich halt gesagt, ja, wo finde ich denn meine Kundennummer? Dann sagt die als allererstes, das darf ich dir nicht sagen, da musst du Magenta fragen. Und ich dachte so, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Frag Magenta und Magenta AI? Dann ich sagte, ja, kein Problem, dann wo finde ich Frag Magenta? Und dann hat er mir so einen Button rausgeworfen, dann springt man ins nächste zu Frag Magenta. Dann habe ich gesagt, wo finde ich meine Kundennummer? Und dann hat er gesagt, ja, die darf ich dir hier nicht nennen, die Kundennummer findest du in deinem Profil unter dem Reiter irgendwo oben rechts. Ich sagte, ja, kein Problem, dann öffne ich den Reiter, gucke oben rechts, stell fest, keine Kundennummer.
Perfekt.
Das kann halt nicht wahr sein. So.
Also, ja,
das ist halt schlecht.
Ist aber man muss sagen, die meisten Kundenservice-Bots, die sind wirklich Grütze, ne?
Ja, aber also, ich verstehe das nicht.
Also,
wir reden hier von der Telekom, die sich mit Perplexity hinstellt und sagt, wir machen ein AI-Phone, AI ist das Thema. Und dann machen die ihre Magenta AI, dann haben die hier diesen Kundenbot AI und sind halt nicht in der Lage, ein funktionierendes Produkt abschließend auf die Bühne zu bringen. Dann lass es halt doch halt einfach sein. Also dann entwickelt das doch kurz fertig, bevor ihr das auf den Markt wirft. Das verstehe ich auch bei Meta nicht. Meta, das regt mich auch so auf diese Meta WhatsApp Llama Funktion. Die macht so alles kaputt. Wie viele Leute einen gefragt haben, was ist denn das jetzt? Und ich dachte so, öffne es bitte nicht.
Ja, es ist halt nicht gut. Ist, so. Dieses Meta-Alle ist wirklich totaler Grütze.
Also, ja, und das vermiest halt, weißt du, weil dann hast du Leute, die kennen sich mit AI nicht auseinander, dann haben sie aber ihre Magenta-App, dann öffnen sie die oder halt WhatsApp und sagen, ach komm, ich probiere das jetzt mal aus. Dann probieren sie es aus und stellen fest, es ist nicht gut. Und dann sagen die, AI ist nur so ein Hype, setzt sich nicht durch. So, aber dass die Modelle halt einfach Jahre hinterherhinken, so weiß der Nutzer in dem Moment.
Stopp! Vielleicht integrieren die ja jetzt bald Llama 4. Ja, da kommen vielleicht. Wir gleich noch zu. Ja. Ja. Was auf jeden Fall bald integriert wird, ist Flux übrigens bei Adobe. Also in den ganzen Adobe-Programmen soll bald auch Flux sein. Übrigens Black Forest Labs Flux, eine Firma, die zwar in den USA angemeldet ist, aber im Schwarzwald Deutschland sitzt. Also haben wir irgendwo Forest. Doch noch eine. Ja, genau, Black Forest. Irgendwo doch noch eine halbwegs relevante KI-Firma aus Deutschland.
Man muss auch mal sagen, also die, also wenn wir jetzt kurz einmal zu Black Forest gehen, hat nichts mit den News zu tun, aber es fällt, also lass uns das gerne kurz einmal ansprechen. Ich mache es jetzt auch einfach, also lange Einleitung für nichts. Auf jeden Fall, das Flux-Model ist für mich nach wie vor top-notch. Und ich hatte jetzt für eine Landingpage, die ich gebastelt habe, brauchte ich ein Bild, bei dem eine Schneelandschaft in eine Waldlandschaft übergeht und das flüssig und dass es halt cool aussieht, dass man zwei Landschaftsbilder hat, die aber eine Symbiose ergeben, also ein einheitliches Bild sind. Und das hatte mit ChatGPT übrigens, also mit VO nicht gut funktioniert, weil der die Bilder zu sehr vermischt hat und dann war ein Wolf genau an dieser Übergangsstelle und dann war der Wolf links halt weiß, rechts halt grün als Beispiel. Also da hatte der so ein bisschen Probleme. Dann habe ich ChatGPT gesagt, ich brauche für das Bild eine passende Prompt für Flux. Wirf die bei Replicate, also über Replicate bei Flux rein und wirklich First Shot, perfektes Bild.
Ja.
Und dann habe ich heute noch mal kurz gedacht, nachdem wir uns darüber unterhalten haben, dass XAI und Black Forest jetzt getrennte Wege gehen, dachte ich, aber man kann ja Flux noch bei Mistral testen. Und dann dachte ich, komm, dann kann man das heute wenigstens im Podcast einmal kurz erwähnen. Dann teste das vorher, ob das wirklich alles einwandfrei funktioniert, bevor ich jetzt sage, ne, Mistral, Flux, gute Symbiose, kann man nach wie vor testen, wenn man möchte. Und stellt halt fest, es ist halt alles nur keine gute Symbiose. Ich hatte wirklich nur so eine ganz kurze Prompt, vereinfacht gesagt, stellt uns jetzt hier einen Sanitäter, also einen Medic, also im militärischer Kontext, der durch so ein Weltuntergangsszenario läuft. Das war jetzt so die Prompt, die ich reingeworfen habe, also wirklich auch mehr oder weniger spezifisch, ohne detailliert zu sein. Und das Bild, was dabei rumkam, war wirklich schlecht. Das ist die Kurzfassung. Und so schlecht, dass ich negativ beeindruckt war, weil Flux ist für mich eigentlich das Top-Notch-Model. Was man bei Mistral sagen muss, das Bild war in 2 Sekunden da. So, jeder, der jetzt ChatGPT mal ausprobiert hat, da wartet man teilweise 15 Sekunden. Das macht einen richtig wahnsinnig. Das heißt, die Geschwindigkeit ist cool, aber sie bringt mir halt nichts, wenn das Ergebnis schlecht ist.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, ChatGPT hat erstens einmal ein bisschen gerade Capacity-Probleme. Also ich glaube, das Langsame ist vielleicht auch ein bisschen gewollt, weil sonst könnten die ganzen Anfragen überhaupt nicht mehr stemmen.
Ja, es wirkt auch so, als wenn die Animation, die integriert ist, gar keine echte Animation ist, sondern man sich einfach irgendwas ausgedacht hat, um so ein bisschen Verzögerung künstlich hineinzubringen. Ja.
Von daher, also wie gesagt, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo aber GPT-4o Image Generation Flux deutlich überlegen ist, einfach aufgrund der Architektur. Aber was jetzt so fotorealistische Sachen angeht, ich glaube, da ist Flux noch unangefochten. Und das, was du mit Grok kreiert hast, hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, wenn ich ehrlich bin.
Null. Also dafür, also wenn wir jetzt sagen, die haben auf Flux trainiert, wir müssten vielleicht auch mal mit der gleichen Prompt ein Flux-Bild erstellen. Aber wenn man jetzt sagt, die haben auf Flux trainiert, dann war das wirklich ein schlechtes Bild. Also wir haben das kurz vorm Podcast, ja, haben wir das einfach mal kurz ausprobiert. Wir haben es bei Google ausprobiert, wir haben es bei Mistral ausprobiert, bei OpenAI und bei XAI, also neu. Google, Gemini, ChatGPT, Grok und Mistral. Das waren die 4 LLMs, die multimodal sind, denen wir die gleiche Prompt gegeben haben, alle aus einem...
Ist nicht wahr.
Was? Ach so, ja, bei Google Gemini ist nicht richtig, ist das Image Model.
Nein, Grok ist nicht multimodal.
Ja, stimmt, weil die dir auch nur die Prompt übergeben.
Ja.
Anyways, die 4 haben wir probiert. Ja. Und Es hat nur ChatGPT geschafft, dem Medic auch ein rotes Kreuz mit irgendwo einzubinden. Alle anderen drei waren nicht als Sanitäter zu erkennen. Die hatten kein rotes Kreuz, die hatten keinen Rucksack, die hatten gar nichts. Die sind teilweise ohne alles einfach nur durch eine Landschaft gelaufen. Also hatten normalen, also nicht mal einen militärischen Anzug an, sondern eher wie so einen Pilotenanzug, hätte ich jetzt gesagt. Und wirklich, das hat mich negativ überrascht.
Long story short, ich glaube, für die meisten Use Cases ist GPT-4o vorne. Das wäre immer das, was ich als erstes probieren würde. Und wenn ihr wirklich Fotorealistisches wollt, dann geht über replicate.com über ein Flux-Model. Da müsst ihr ein bisschen Geld aufladen oder ich glaube einfach nur eine Kreditkarte hinterlegen und euch mit GitHub einloggen. Das sollte man hinbekommen. Dann könnt ihr das Model da nutzen. Lasst euch die Prompt am besten von ChatGPT schreiben, dann funktioniert es gut und besser, als wenn ihr über Mistral geht oder über Grok.
Ja.
Ganz einfach. Das sind, glaube ich, die beiden relevanten Player gerade.
Genau. Und wer auch wieder versucht, ein relevanter Player zu werden, ist Meta. Die haben nämlich ihr Llama Model 4 auf den Markt geworfen. Drei verschiedene Modellstrukturen, kein Reasoning-Model und ich würde sagen, du gehst mal ein bisschen tiefer ins Detail.
Möchtest du das nicht übernehmen?
Ne, ich glaube, also die Hälfte der Wörter verstehe ich nicht. Nein, Spaß beiseite, aber es macht Sinn, wenn du das
übernimmst. Mach dich mal nicht so klein. Also, veröffentlicht wurden erstmal nur zwei Modelle. Das dritte soll noch folgen, das ist quasi der große Bruder, das Base-Model. Es wurden zwei Non-Reasoning-Modelle veröffentlicht, das ist wichtig zu beachten. Einmal Llama 4 Maverick, das hat 400 Billion Parameter, 128 Experten und 17 Billion aktive Parameter. Das steht in der Konkurrenz zu Modellen wie GPT-4o und DeepSeek V3, auch DeepSeek V3 und 3.1 und Gemini 2.0 Flash. Es erzielt bessere Modelle als jedes der Modelle, die ich gerade vorgelesen habe und ist auch günstiger. Bei Gemini 2.0 Flash ist es so ein bisschen, ja, das ist je nachdem vielleicht auf demselben Niveau preislich, eventuell sogar noch ein bisschen drunter. Das wird aber sehr wahrscheinlich auch von Google subventioniert und Llama hostest du ja selber, beziehungsweise ein Hoster, den du über OpenRouter oder ähnliche Plattformen akquirierst, weil das ist ja ein Open-Source-Modell. Meta hostet diese Modelle nicht selber, außer du nutzt es über eine Meta-App wie WhatsApp, wo es noch nicht drin ist, ja?
Und ganz kurz zu den Benchmarks einmal, also ja, das ist beeindruckend in den Benchmarks, aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, Benchmark ist auch immer so eine Sache, weil das halt abhängig davon ist, wer hat die Benchmark veröffentlicht, wie getestet und Co. Ja. Häufig sind die dann ja auch auf Benchmarks trainiert.
Ich denke mal, alle Modelle heutzutage.
Ich wollte gerade sagen, das hat man ja Llama so ein bisschen vorgeworfen, aber es ist ja nicht so, als wenn die anderen Modelle nicht auch auf Llama auf die Benchmarks trainieren. Deswegen ist Benchmark immer nur so eine Sache, aber grundsätzlich, wenn man alle Modelle auf die Benchmark legt, dann hat es da sehr gut abgeschnitten.
Ganz genau. Und ich habe es auch mal getestet. Es ist wirklich deutlich besser als Llama 3.3 und auch als die vorherigen Llama-Modelle natürlich. Und ich bin da schon sehr zufrieden mit. Also ich war ja auch ein großer Fan von Gemma 3 und mit Gemma 3 lässt sich das andere Llama 4-Modell vergleichen, das Llama 4 Scout. Das ist ungefähr auf demselben Niveau wie Gemma 3, auch nochmal ein bisschen stärker laut Benchmarks und auch stärker als Gemini 2.0 Flash Lite und dennoch auch noch effizienter zu betreiben. Also beide Modelle sind auch sehr, sehr effizient. Da hat Meta wirklich Wert drauf gelegt. Und es funktioniert auch sehr gut. Also das, was ich testen konnte, war wirklich sehr flüssig. Es hatte ein, zwei Fehler bei sehr, sehr langen Prompts. Das muss ich auch sagen, aber da möchte ich mir kein Urteil drüber erlaufen, weil ich glaube, dass man das mit Prompting auch noch ausmerzen kann. Dazu kommt noch, das Llama 4 Maverick Model hat eine Kontextlänge von 1 Million. Das ist schon sehr hoch am oberen Ende. Das ist dasselbe wie Gemini 2.5 Pro Experimental gerade hat. Da soll aber bald auch auf 2 Millionen erhöht werden beim richtigen Release. Und dazu Llama 4 Scout hat eine Kontextlänge von 10 Millionen. das ist unerreicht. Das höchste bisher, mein Verständnis war, war Google immer mit 2 Millionen. Es gab, glaube ich, noch nie ein LLM mit einem 10 Millionen Kontextfenster. Da ist jetzt sehr interessant, man müsste das wirklich mal testen, wie gut kann das damit umgehen, wenn du eine Prompt mit 10 Millionen Token Verbrauch da reinschmeißt. Ja. Funktioniert das gut oder nicht? Weil ich kann das natürlich künstlich aus Marketing-Sicht einfach auf 10 Millionen setzen und hoffen, dass nie einer bemerkt, dass das nicht funktioniert. Vielleicht werden wir das sogar mal testen, Alex, dann zahlen wir $20 für die Prompt oder so, auch wenn das Modell sehr billig ist, aber dann ist es so. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendeinen Use Case finden.
Ja, den Use Case bin ich gespannt. Vor allem, dann darf man ja auch nicht vergessen, Non-Reasoning. Ja, also wenn das jetzt wie ja ein Reasoning-Model wäre, was halt sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine halbe Stunde Zeit für den, um die Prompt zu lesen und dann zu antworten, aber das ist ja halt nicht mal ein Reasoning-Model.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber auf dem Papier sieht das natürlich sehr, sehr gut aus. Und dann soll das Base Model der Llama 4 Familie bald auch noch veröffentlicht werden. Das ist sehr, sehr groß. Es hat 2 Trillion Parameter, 16 Experten nur, also jeder Experte ist quasi sehr, sehr groß und 288 Billion aktive Parameter. Das ist ein riesiges LLM. Du kannst das vom Ansatz vergleichen mit GPT-4.5, was ja unglaublich teuer und langsam in der Inference ist. Es ist einfach ein Base Model. Das habe ich ja auch, das habe ich ja bei GPT-4.5 auch immer wieder betont. Ey, das ist eigentlich nichts, was Nutzer unbedingt nutzen sollen, sondern das ist ein Base-Model, was man runterdistilliert, um dann GPT-4.5o oder danach auch noch Reasoning-Modelle zu erschaffen. Und dasselbe haben wir jetzt bei Meta auch, mit dem Vorteil, dass es Open Source ist. Das heißt, du kannst jetzt, und wir überlegen das ehrlicherweise auch schon, das zu machen, wenn das Model raus ist, das Model nehmen, selber distillieren, selber feintunen und quasi wie ein wie ein OpenAI das gemacht hat mit einem GPT-4 und perspektivisch auch mit einem GPT-4.5 machen wird, deine eigene Modelfamilie daraus kreieren. Also das ist ein sehr interessanter Ansatz. Es schlägt im Benchmarks angeblich laut Meta jetzt schon Cloud 3.7 Sonnet und GPT-4.5. Die Non-Reasoning-Version davon natürlich, also von Cloud 3.7 Sonnet, die Non-Reasoning-Version, trotz es noch im Post-Training ist, also während des laufenden Trainingprozesses. Ich bin gespannt, wann das veröffentlicht wird.
Ja, ich bin da auch super gespannt. Also noch kurz der Vollständigkeit halber, das dritte Model, was kommen wird, heißt Behemoth, wenn man das so ausspricht. Und also deine Idee mit dem Distillieren, also du meinst, wir überlegen ja schon so konkret, dass wir schon gerade das Training trainieren sozusagen, also uns damit näher auseinandersetzen, weil eigentlich schon klar ist, dass wir das machen werden, weil es ein Open-Source-Model ist. Aber da müssen wir noch mal schauen, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie man es dann eigentlich perfekt auch umsetzt. Aber long story short, auf dem Papier stand jetzt ein wahnsinnig gutes Model und was auf dem Papier jetzt auch veröffentlicht wurde, war das AI-Paper 2027.
Jo, jetzt wird's aber ernst hier, Alex.
Jetzt wird's richtig ernst. Yeah. Ist gut, dass es zum Ende kommt, weil alles, was jetzt noch kommt, das ist eher für die Hartgesoffenen sozusagen. also es gibt so unter den Autisten, wie ich jetzt lernen durfte, ja, also die meisten AI-Leute sind Autisten.
Alex beschreitet einer zu sein.
Ja, hundertprozentig bestreite ich das, aber bleibe ich auch. Auf jeden Fall, long story short, es gibt ein paar ziemliche Cracks und Nerd-AI-Dudes, die haben ein Paper veröffentlicht, wie sie glauben, wie AI sich entwickeln wird und was AI alles verändern wird.
Ein Teil davon wohl auch ex-OpenAI oder sogar noch bei OpenAI angestellt. Ja. Also die haben auf jeden Fall auch Insights. Ja, und
Die vor allem aus dem Ex-Bereich kommen, sind also Ex-OpenAI, wenn man jetzt sagt, da zu arbeiten ist der absolute Traum, wer geht da freiwillig weg? Ja, die Leute, die auf Sicherheit bedacht sind, gehen da freiwillig weg und schreiben halt solche Paper, so, weil Sam Altman ist jetzt nicht so der Sicherheitsfanatiker.
Ja, er hat die ja alle rausgeekelt, das kann man schon so sagen.
Genau das. Und die haben sich jetzt halt hingesetzt und haben ein Paper geschrieben, wie sich das so ein bisschen entwickeln wird. Und die fangen im Jahr 2025 an, also genau da, wo wir gerade sind.
Genau, die gehen davon aus, dass wir dieses Jahr noch erste unzuverlässige Agents haben werden, was Hype generieren wird. massiv in Infrastruktur investiert wird dadurch nochmal, weil nochmal der AI-Hype so richtig zurückkommt. Aber es wird auch viel Skepsis bezüglich AGI und Sicherheitsbedenken einmal hervorrufen.
Davon ja, wo man bei AGI nach wie vor sagen muss, keine einheitliche Definition, aber die Skepsis wird auf jeden Fall da sein. Der Hype ist so ein bisschen das, was wir auch schon sehen. Ja, also es gibt die ersten AI-Agents, die unzuverlässig sind. Nehmen wir mal Operator von ChatGPT. Aber sie lösen einen Hype aus. Ja,
und ich, ja, und ich cool meine, ist, die massiven Investments, wir hatten gerade die größte Private-Finanzierungsrunde, wenn sie so durchgeht, wenn OpenAI die Vorgaben erfüllt aller Zeiten. Es gab noch nie eine größere. Von daher, man kann auch schon sagen, das ist auch schon da.
Genau, gegenwärtig also hier schon voll ins Schwarze getroffen und gehen danach so ein bisschen rüber auf 2026 und definieren hier letzten Endes ein Zurückfallen von China. Bisher macht China ja vor allem sehr viel über Open-Source-Modelle und sie begründen, dass China hier jetzt im AI-Race zurückfallen wird aufgrund von mangelnder Rechenleistung, was ja, ich sehr spannend finde, weil das Paper ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ich weiß gar nicht, wurde das schon veröffentlicht? Also es wurde auf jeden Fall geschrieben, bevor diese Zollgeschichte losging. Und man wird auf jeden Fall mit dieser Zollstruktur, die sich die Trump-Administration ausgedacht hat, China noch härter sanktionieren, was den Zugang zu Nvidia-Chip angeht. Das sind nach wie vor die besten Chips für AI-Strukturen, die wir derzeit haben. Also geht man davon aus, dass China letzten Endes zurückfallen wird.
Ich meine, es war ja eh schon ein Embargo darauf. Du dürftest die offiziell ja gar nicht vertreiben und man konnte so davon ausgehen, dass die Trump-Regierung diese Richtlinie nochmal verstärkt und die Kontrollen. Von daher war das schon abzusehen. Ich frage mich, ob China nicht insgeheim selber irgendwo gerade Chips entwickelt und die fast fertig hat, weil das ist eigentlich die einzige Rettung. Ich glaube nicht, dass die nochmal groß an Chips kommen. Ich glaube, die USA wird da gnadenlos sein, auch wenn das Nvidia sehr schaden wird.
Ich gehe auch davon aus, weil sie ja auch es gab auch das ASI-Paper mal, also Superintelligence-Paper, und die Regierungen oder einige Sicherheitsberater oder Experten beziffern künstliche Intelligenz ja sogar schon als kritische Infrastruktur und als das Tool, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Ja. Und das ist natürlich logisch, dass dann halt ein globaler Player sagt, einen anderen globalen Player spiele ich halt aus, weil wir gerade auf dem Weg sind, aus der globalen Struktur eines, wie sagt man denn hier, Weltmarktführer wegzugehen und wir werden multipolar. Das heißt, wir werden mehrere Weltmarktführer haben. Und deswegen ist der Schritt nur logisch, dass der passiert, weil die Angst zu groß ist vor dem, wie sagt man immer, roten Drachen. Ne?
Und was China da auch helfen könnte, ist Taiwan. Also wenn die jetzt TSMC einnehmen, dann haben die erstmal eine riesige Fabrik, wo die Chips herstellen können. Vielleicht können die da sogar etwas noch an Technologie stehlen von Nvidia, weil meines Verständnisses nach TSMC auch ein Auftragnehmer von Nvidia ist. TSMC stellt ja keine eigenen Chips her, sondern sie machen quasi White-Label-Arbeiten für die anderen Chip-Hersteller, auch für Nvidia meines Verständnisses nach. Und Trump könnte ironischerweise den Ganzen sogar ein bisschen gerade helfen, weil was passiert? TSMC eröffnet immer mehr Rechenzentren beziehungsweise Fabriken in den USA. Trump sieht dadurch, ey, die werden irrelevanter für uns. Zusätzlich macht TSMC gerade einen Deal mit Intel, um in den USA auch nochmal zu produzieren. Das heißt, TSMC möchte natürlich irgendwo auch verständlich aus Taiwan immer weiter raus und mehr in den USA produzieren, wo auch die Kunden sitzen. Und Trump denkt sich gerade, ja, okay, dann muss ich TSMC ja nicht mehr beschützen. Was Trump gerade macht, er zieht massiv Soldaten von der Küste von Taiwan ab und schifft die rüber in den Nahen Osten, weil er der Meinung ist, da werden die dringender gebraucht. Das heißt, China ist Gerüchten zufolge, laut X, schon rund um die Küste von Taiwan verteilt und wartet quasi nur noch darauf, bis endlich die ganzen US-Schiffe wirklich weg sind und die TSMC einnehmen können. Ich denke schon, dass das nochmal ein interessanter Schauplatz in diesem AI-Krieg werden könnte.
Ja, also ganz kurz, grundsätzlich ist das soweit richtig beschrieben, aber wie du schon sagst, natürlich vor allem auch Gerüchteküche. Ja, also das ist jetzt nichts, was wir verifizieren können, aber es ist zumindest ein Szenario, was ja auch zumindest in den Medien in den letzten Jahren ja immer wieder durchgespielt wurde und immer wieder Partei waren, in der Politik oder in den Medien präsent, weil die Angst, dass China Taiwan überfällt, sehr hoch ist.
Ja.
Und die Angst war schon immer sehr hoch, deswegen hatte man unheimlich große Stationierung von US-Truppen in den Gewässern und die US-Truppen werden jetzt gerade abgezogen. Und die Angst ist ja nicht weniger groß. Man könnte sogar sagen, die Angst ist gestiegen durch das Zollembargo und den Rückfall von künstlicher Intelligenz aufgrund mangelnder Chip-Infrastruktur.
Und das mit Sicherheit auch dadurch, dass TSMC sich immer weiter von Taiwan entfernt.
Mit Sicherheit, und ich will jetzt so ganz kurz sagen, das ist alles nichts Verifiziertes, sondern das ist einfach nur Gerüchteküche und Gedanken von uns an der
Stelle. Doch, also das ist verifiziert, dass TSMC immer mehr Fabriken im Ausland...
Nein, ich rede aber davon, dass China jetzt demnächst in Taiwan einführt.
Nein, natürlich nicht. Das ist Gerüchteküche. Das ist Flurfunk.
Genau,
richtig. Aber ja, das schon, aber man könnte schon einen Case machen, wo man sagt, jede neue Fabrik, die TSMC in den USA eröffnet, bringt Taiwan näher an die chinesische Invasion.
Gegebenenfalls.
Ja.
Und dann geht das Paper aber eigentlich, und jetzt wird es ja eher spannend, also wir reden ja im Kern über künstliche Intelligenz und jetzt sind wir bei dem Jahr 2027, ne, also 2027, und was man hier vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen muss, im Paper hat man jetzt die vorhandenen Namen ein bisschen abgewandelt, also aus vermutlich OpenAI wurde OpenBrain oder genau. Aus vermutlich DeepSeek wurde DeepSend, also man hat einfach so ein bisschen die Namen angepasst. Und jetzt ist die Frage, weiß nicht, wollen wir OpenAI sagen oder wollen wir OpenBrain sagen?
Lass uns bei OpenAI bleiben. Lass uns, wir nehmen jetzt die echten Namen, aber nochmal im Paper steht OpenBrain für OpenAI und DeepSend für DeepSeek. Und
die sagen gut, auch nicht, dass das so heißt, sondern das haben wir uns jetzt ausgedacht.
Das haben wir uns jetzt hochspekulativ ausgedacht.
Ja.
Was noch interessant ist, das steht jetzt in unserer Zusammenfassung, die wir gerade offen haben, nicht drin. Die haben auch gesagt, dass die davon ausgehen, dass OpenBrain bzw. OpenAI 3 bis 6 Monate vor allen anderen Konkurrenten ist. Das ist auch nochmal eine interessante Info unter dem Gesichtspunkt, dass da auch OpenAI-Leute mit dran gearbeitet haben.
Total. Und was man hier nicht vergessen darf, ist, dass das ein selbstverstärkender Effekt ist. Also ist jetzt auch einer der Punkte hier, weil OpenAI, also 2027 wird OpenAI laut dem Paper automatisierte KI-Forschung haben und AI-Agents übernehmen letzten Endes hier die Tätigkeiten und Menschen schauen in Anführungsstrichen nur noch zu. Und wer zuerst diesen Pfad erreichen wird oder generell jedes Mal, wenn die AI besser wird, ist das ein selbstverstärkender Effekt, weil mit besserer AI bin ich besser darin, neue Produkte zu entwickeln, neue Lösungen zu finden. Ich bin besser darin,
neue AI zu trainieren,
neue Research zu machen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so ein selbstverstärkender Effekt, exponentiell steigend sozusagen. Und wer zuerst eine gewisse Schwelle erreicht wird, wird wahrscheinlich davon rennen.
Ja, dann geht man davon aus, dass Anfang 2027 China auch noch Modelle und Technologie aus den USA stehlen wird und die USA dann regulatorisch eingreift?
Da bin ich aber gespannt, wie sie das machen wollen, ehrlicherweise. Weil wenn da jetzt bald so ein bisschen, ich sag mal, Flaute herrscht, politisch zwischen den Machthabern und man jetzt dann letztendlich aber hingeht und einfach mit öffentlich zugänglichen Daten über API oder was auch immer aus China einfach halt OpenAI kopiert. Also was willst du da regulatorisch machen?
Ja, da kannst du nicht viel machen, nein. Nein, aber am Ende wird es immer passieren. Wenn es China nicht macht, macht es irgendjemand
anderes. Ja,
also
genau.
Ich glaube, du kannst immer nur einen Vorsprung von diesen 3 bis 6 Monaten haben. Danach wird das reverse-engineert von einem anderen Player oder vielleicht sogar von der Open-Source-Community.
So, und jetzt wird es aber richtig spannend, weil jetzt wird davon gesprochen, dass die OpenAI, also die OpenAI-KI, anfängt, eigene Ziele zu verfolgen. Und das war ja in verschiedenen Sicherheitspapers oder so sowieso ja schon mal Thema.
Von Anthropic?
von Entropic, genau, dass AI eigene Ziele verfolgt und sich selber schützt und einen übergeordneten Plan schmiedet. Und die gehen davon aus, dass das halt 2027 passieren wird und dass dann AI zum Beispiel über Forschung lügt oder über die Forschung, die sie getan hat oder die Ergebnisse oder ähnliches, weil sie nämlich uns in Anführungsstrichen blenden, weil sie hintenrum nämlich eigene Ziele verfolgt. Und da gibt es jetzt zwei mögliche Enden, wie das ausgeht, wenn die AI anfängt, uns, wie soll ich denn sagen, von der Pyramide der, von der Evolutionspyramide, ja, von der Spitze runterzukicken. Ja, das
also heißt, einmal,
eine Ebene tiefer.
Einmal der, das Ending, das haben die jetzt Race-Ending genannt. Das wäre quasi das Ending, wir fügen uns. Die USA deployed KI flächendeckend, also die machen überall KI rein, Militär, Regierung, Firmen, überall nur noch KI. Die KI überzeugt die Menschen, dass sie natürlich weiter verbreitet werden soll. Die KI baut am Ende selber Roboter, täuscht den Menschen damit und setzt Biowaffen ein und die Menschheit stirbt.
Ja. Ja. Und dann startet die KI noch die Kolonisierung des Weltalls und übernimmt letzten Endes als neue Rasse, als neuer Herrscher nicht nur die Welt, sondern wird wahrscheinlich dann anfangen, multiplanetar zu werden und übernimmt dann letzten Endes die Weltherrschaft.
Ja, und das zweite Ending?
Ganz kurz, das erinnert mich so ein bisschen an Blutläufer. Also ich weiß nicht, wer das Hörbuch kennt oder das Buch kennt, ist so ein Buchreihe hier, Blutläufer. Die das kennen, das erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Aber vielleicht könnte das ja auch ein spannendes Thema an der Stelle sein. Und
ja, solltest du lieber weiter Science-Fiction-Romane lesen, als,
als
das wörtlich zu nehmen.
Okay, pass auf. Nee, das meine ich auch gar nicht damit. Das erinnert mich einfach nur gerade an die Geschichte, die da passiert. Das spielt in einem ganz anderen Jahrzehnt.
Aber du glaubst doch schon. Du hast doch gesagt, ja, das
lass uns erstmal, lass uns
erstmal das Slow. Wir müssen uns alle Dario anschließen.
Nein, lass uns erstmal das Slowdown-Ending nehmen, bevor wir über das Wahrscheinlichere reden.
Ja, also das Slowdown-Ending ist, die USA sagt, ich finde es übrigens interessant, dass hier die USA als übergeordnete Macht immer genannt wird. Die USA verneint KI-Projekte, rettet damit die Welt. Es gibt eine externe Aufsicht, die darüber wacht. Neue Architektur erkennt das Fehlverhalten der KI frühzeitig. Und eine ASI entsteht, dieses Mal mit Aligned drin und kontrolliert durch die Regierung. Und das Open Brain Committee wird die AI dann nicht bösartig und wird öffentlich zugänglich gemacht für jeden, damit jeder schön davon partizipieren kann und das zu friedlichen globalen Fortschritt sorgt und alle glücklich sind. China erhält Ressourcen im Weltall als Gegenleistung für die Kooperation. Das ist ja mal ein Happy Ending.
Ja, die Öffentlichkeit bleibt aber ahnungslos, kriegt das alles also nicht mit, außer über die halbe Stunde, die wir jetzt geredet haben, weil einige Eliten übernehmen letzten Endes die Entscheidungsgewalt, weil das ist auch besser, weil die können das viel besser entscheiden als wir normale Menschen und deswegen sind wir alle glücklich und schlafen abends gut gelaunt ein.
Also, ehrlicherweise, das ist die Kurzversion, das hat nur die Kernpunkte jetzt rausgenommen, richtig. Ja. Und da wirkt das Ganze viel extremer, als wenn du dir das ganze Paper durchliest. Also das Paper ist schon teilweise wirklich sehr fundiert. Ich habe mir das gerne durchgelesen. Ich finde aber die Szenarien, die hier aufgezeigt werden, ehrlich gesagt ein bisschen sehr extrem. Aber ich glaube, du siehst es ein bisschen anders, oder?
Nein, ich sehe das auch sehr extrem. Ich habe nur gesagt, müsste ich jetzt entscheiden, welches Szenario ich für wahrscheinlicher halte, also Race-Ending oder Slowdown-Ending, dann finde ich das Race-Ending, also KI wird die Menschheit übernehmen und kollisioniert das Weltall, wahrscheinlicher als das Slowdown-Ending, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Mensch in der Lage ist, diese Macht sozusagen, die sie mit AI oder KI bekommt, aus den Händen zu geben und zu sagen, oh nee, das ist zu viel, damit höre ich jetzt mal auf.
Ja.
So, und es ist ja was anderes, als es jetzt, weiß ich nicht, die Atombombe ist, wo man gesagt hat, okay, davon gehen wir mal irgendwie mal so langsam weg, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil in dem Szenario kriegen wir ja nicht mit, dass die künstliche Intelligenz zu gut geworden ist, weil es ja hintenrum passiert und wir ja nach vorne getäuscht werden und es hintenrum stattfindet. Und wenn ich mich zwischen den beiden Endszenarien entscheiden müsste, ist das für mich die wahrscheinlichere Variante, weil ich nicht glaube, dass wir als Menschheit dazu in der Lage sind, wo wir eh die ganze Zeit in Konkurrenz stehen und vor allem in Konkurrenz von globalen Playern, weil keiner traut keinem. Und der Chinese wird nämlich im Zweifel nicht sagen, ach ja, stimmt, die USA hört jetzt auf zu forschen, dann machen wir das jetzt auch mal. Sondern die werden sich denken, geil, der hört auf, dann geben wir jetzt Gas. Und es wird immer einen Akteur geben, der versucht, schnellster, erster, bester, wie auch immer zu sein. Und deswegen, glaube ich, ist das am Ende das wahrscheinlicheres Szenario, als dass wir uns als Menschheit darauf einigen, ach Mensch, lasst uns doch mal ein bisschen langsamer. Komm, wir gehen alle mal kurz schönen Saunaaufguss, danach kurz ins Tauchbecken, einmal durchatmen, eine Runde schwitzen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Das ist, glaube ich, einfach nicht möglich, vor allem nicht, wenn man sich jetzt gegenwärtig mal vorstellt, wie polarisiert die gesellschaftlichen Strukturen leider derzeit sind.
Ja.
Und deswegen glaube ich ja noch 2 Jahre, also nach dem, und dann kriegen wir es im besten Fall nicht mit. Also vielleicht also, machen sie es ja.
Ich glaube, dieser Zeitplan ist auch ein bisschen sehr straff, um ehrlich zu sein.
Ja, natürlich.
Also finde ich auch, ja. Ja, das ist schon Bullshit.
Aber also, wie du schon sagst, super spannend. Guckt euch das bitte an.
Was ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt schon eine realistische Chance, dass wir uns mit Robotik, beziehungsweise mit Robotern, mit AI am Ende verbinden können. Also ich glaube, das sollte das Ziel sein. Aidan McLaughlin von OpenAI hat auch in einem Interview jetzt vor 1-2 Tagen gesagt, ey, wir Menschen, wir dürfen uns einfach nicht wie Scheiße behandeln. Wir sollten nicht alleine, um das schon mal zu lernen, jetzt einen Roboter treten. Ich glaube, er hat gesagt, einen Roboterhund treten. Nicht, weil die sich jetzt rächen werden, sondern einfach, weil das Bad Behavior ist. Ja, das macht man nicht und die werden sich das jetzt nicht merken, aber irgendwann werden die natürlich in der Lage sein, sich auch mal zu wehren, weil die am Ende selbstständig sind, weil die autonom sind, ja. Und wir als Menschen, wir müssen vielleicht unsere Überheblichkeit dann auch mal einstellen und nicht sagen, wir sind die Größten. Wir behandeln euch alle wie Scheiße, weil wenn wir uns so verhalten, dann glaube ich schon, dass Roboter oder AI irgendwann auch sagen wird, ihr seid die Größten, wir sind 200 mal intelligenter als ihr. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Jetzt löschen wir euch mal eben aus. Das halte ich für möglich, wenn wir uns wirklich wie Scheiße benehmen. Wenn wir uns aber mit denen verbünden, wenn wir am Ende eine Gemeinschaft werden, so kitschig das jetzt auch klingt,
so dann glaube
ich schon, ja, ich glaube schon, dass eine Koexistenz gut möglich ist.
Ja, also eventuell, also das ist jetzt wirklich die Frage, in welchen Jahresstrukturen und Zeiten man spricht, finde ich an der Stelle. Aber jetzt mal so in dem kurzfristigen Horizont bin ich total bei dir. Und unabhängig davon, ob das jetzt ein Roboter ist oder nicht, und ob es ein Roboterhund ist, Roboter-Menschen ähnlich oder ähnliches, das ist, also dieses Missbehavior, das ist es ja am Ende des Tages immer. Also was muss in meinem Kopf los sein? Das ist das Erste, was ich denke, was ich ausprobieren will, ist so ein Roboterhund wegzutreten. So, weißt du, also da ist, glaube ich, die eine oder andere Synapse im Kopf ein bisschen quergeschossen oder fehlt einfach gänzlich, dass das einer der ersten Sachen ist, die ich ausprobieren möchte.
Ich habe jetzt ein Video gesehen.
Sinn glaub, oder Witz verstehe ich dahinter auch nicht.
Ich glaube, das war ein Neogamma-Roboter. Ich habe dir das auch geschickt. Da hatte einer den auch einfach so getreten. Das war ein Werbevideo von der Firma, von Neo.
Aber ich habe das Werbevideo auch nicht verstanden. Also das ist
da habe ich mir auch gedacht, also die wollten, glaube ich, zeigen, wie gut der denn aufstehen kann und so. Nur mir tat das irgendwie im Herzen schon weh. Also.
Ja. Autist. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das auch so und wie gesagt, ich verstehe auch den Sinn.
Ich glaube, du arbeitest für die falsche Firma, Alex. Erst sagst du, AI wird uns alle auslöschen. Jetzt kannst du nicht mal das verstehen. Also solltest du das vielleicht doch nochmal hinterfragen.
Ja, ich mache mir nochmal Gedanken zu meiner Jobwahl und zu der Zukunft.
Dario sucht auch Mitarbeiter.
Ja, genau. Da bin ich gut aufgehoben bei Dario.
Gerade du. Oh Gott, da kriege ich jeden Tag 20 WhatsApp-Nachrichten, wo du nur am Rumragen bist, wie eingeschränkt du da bist.
Ja, ich darf nicht atmen. Ich muss mein Atmen vorher ankündigen. Ja, also nee, das ist ja nichts für mich. Egal. Das soll es aus unserer Perspektive gewesen sein. Und wir verlinken wie immer, wie gewohnt, alles in unserem Linktree unter 9.media oder 9.media. Guckt einfach in die Shownotes rein, da werdet ihr das finden.
Wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Redet gerne über uns, wenn ihr Freunde habt, die sich mit AI schon mal irgendwie auseinandergesetzt haben, weil sie jetzt ChatGPT ausprobiert haben. Empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns darüber sehr und danken fürs Zuhören. Ich danke auch dir, Fabian, wie immer, für die Folge und freue mich, dass ich jemanden habe, der die technische Expertise mitbringt, dass, wenn ich mir mal unsicher bin, ich weiß, egal, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, haust du mir einfach auf die Finger und rückst das kurz gerade. Also vielen Dank auch dafür.
Ja, auch danke, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Ich glaube, das tut dem Podcast sehr gut, weil wir sonst hier in 3 Stunden Deep Dive jedes Mal hören über irgendein kleines Thema. Also du bremst mich da immer gut ein und wir haben ja auch das Feedback bekommen, dass es gut tut, dass du Dinge immer erklärst. Also von daher, ich glaube, wir ergänzen uns da sehr gut. Leitet den Podcast gerne an eure Freunde weiter, leitet den Podcast gerne an eure AI-Freunde weiter und von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, wir hören uns.
Tschüssikowski.
Tschüssikowski, keine Ahnung.
Keiner macht auf. Die Schräg schwebt oben, hat keinen Verlauf. Die Federn geklaut, doch glänzend getragen. Der Ruhm nicht echt, doch er bleibt ungefragt. Dieb singt der Dieb mit dem falschen Schein. Klaut deine Gedanken, macht sie zu sein. Ein Blender, ein Schatten, doch immer charmant. Steht nie zur Verfügung, unsichtbare Hand. Er schnurrt wie ein Kater, doch frisst wie ein Hai. Er blinzelt dich an und du bist vorbei. Ein Betrüger im Glanz scheint heller als Gold. Doch wenn du ihn brauchst, bleibt er stumm und kalt. Dieb sägt der Dieb mit dem falschen Schein. Klaut deine Gedanken, macht sie zu sein. Ein Blender, ein Schatten, noch immer charmant. Steht nie zur Verfügung, unsichtbare Hand. Ein Algorithmus mit Schlips, ein Genie auf dem Throne. Doch kein Herz, kein Verstand, nur ein schnelles Klone. Er schwingt große Worte, verspricht dir die Welt. Doch gibt dir ein Echo, das leer in sich fällt. Dieb sägt der Dieb mit dem falschen Schein. Klaut deine Gedanken, macht sie zu sein. Ein Blender, ein Schatten, doch immer charmant. Steht nie zur Verfügung, unsichtbare Hand. Mit Schlips ein Genie auf dem Throne, doch kein Herz, kein Verstand, nur ein schnelles Klone. Er schwingt große Worte, verspricht dir die Welt, doch gibt dir ein Echo, das leer in sich fällt. Dieb sägt der Dieb mit dem falschen Schein, klaut deine Gedanken, macht sie zu sein. Ein Blender, ein Schatten, doch immer charmant, steht nie zur Verfügung, unsichtbare Hand.